Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
Сьогодні з вами
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
سامح زغلول
كريستينا جوز
محمد الطويل
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
In Aschersleben hat ein Vater sein Kind aus einem brennenden Einfamilienhaus gerettet. Beide kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rettete außerdem einen Hund und 4 Katzen aus dem Haus. Trotz intensiver Versorgung starben 3 der Katzen später. Das Wohnhaus ist nach dem Brand unbewohnbar. Der Schaden wird bis auf 300.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers wird noch untersucht. Für die betroffene Familie wurde eine Spendenaktion gestartet.
تم إنقاذ شخصين من منزل منفصل ونقلا إلى المستشفى للاشتباه في استنشاقهما للدخان. كما أنقذت فرقة الإطفاء كلبا وأربع قطط من المنزل. إلا أن 3 من القطط نفذت لاحقا رغم تلقيها رعاية طبية مكثفة أصبح المنزل غير صالح للسكن بعد الحريق وتقدر الأضرار بنحو 300,000 يورو لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق وقد أطلقت حملة لجمع تبرعات للعائلة المتضررة
Die Uniklinik Magdeburg hat an einer großen internationalen Studie zu gefährlichen Blutvergiftungen mitgewirkt. Das Ergebnis, 2 seit langem bekannte Antibiotika wirken genauso gut wie das bisher häufig verwendete Mittel, verursachen aber deutlich seltener schwere Nierenschäden. Eine Blutvergiftung, auch Sepsis genannt, ist eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Daran sterben in Deutschland jedes Jahr schätzungsweise rund 85.000 Menschen. Die Forschenden erwarten, dass sich die Behandlung durch die neuen Erkenntnisse künftig deutlich verbessern kann.
شارك مستشفى جامعة ماغدبورغ في دراسة دولية واسعة النطاق حول التسمم الدموي الخطير. أظهرت النتائج أن نوعين من المضادات الحيوية المستخدمة منذ زمن طويل يتمتعان بنفس فعالية الدواء الشائع سابقا، ولكنهما يسببان تلفا كلويا حادا بنسبة أقل بكثير. يعرف التسمم الدموي أو الأسنان بأنه ردة فعل خطير من الجسم تجاه العدوى ويقدر أن حوالي 85,000 شخص يموتون بسببه في ألمانيا سنويا ويتوقعون الباحثون أن تسهم هذه النتائج الجديدة في تحسين العلاج بشكل ملحوظ في المستقبل
Die AfD hat für den Fall einer Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt ein hartes Vorgehen gegen Geflüchtete angekündigt. Unter dem Titel Abschieben ab Minute 1 will sie ausreisepflichtige Menschen schneller außer Landes bringen. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund spricht dabei von einer sogenannten Verabschiedungskultur. Flüchtlingskinder mit begrenztem Aufenthaltsrecht sollen außerdem getrennt von deutschen Kindern unterrichtet werden. Gleichzeitig will die AfD Landesgelder für Integrations- und Demokratieprojekte streichen, darunter Schule unter Rassismus und den Verein Miteinander e.V. Viele Abschiebepläne betreffen jedoch Bundesrecht und können von einer Landesregierung nicht einfach allein geändert werden.
أعلنت ولاية سكسون-أنهالت عن نهج مشدد تجاه اللاجئين وتحت شعار الترحيل من اللحظة الأولى. يهدف الحزب إلى ترحيل الأشخاص المعرضين للترحيل بشكل أسرع. ويتحدث المرشح الرئيسي أولريش عن ما يسمى ثقافة الوداع. كما سيتم تدريس أطفال اللاجئين ذو حقوق الإقامة المحدودة بشكل منفصل عن الأطفال الألمان. وفي الوقت نفسه يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا AfD خفض التمويل الحكومي لمشاريع الاندماج والديمقراطية بما في ذلك مدرسة بلا عنصرية وجمعية معا ومع ذلك فإن العديد من خطط الترحيل تخضع القانون الاتحادي ولا يمكن تغييرها ببساطة من قبل حكومة ولاية بمفردها
Wer für sein Kind keinen Unterhalt zahlt, soll künftig stärker unter Druck geraten. Bundesfamilienministerin Karin Prien schlägt vor, säumigen Eltern zum Beispiel den Führerschein vorübergehend zu entziehen. Außerdem sollen Behörden ausstehende Unterhaltszahlungen leichter eintreiben können. Gleichzeitig plant die Bundesregierung, den staatlichen Unterhaltsvorschuss nur noch bis zum 16. statt bis zum 18. Geburtstag zu zahlen. Sozialverbände kritisieren das. Sie befürchten, dass auch Familien in Sachsen-Anhalt dadurch finanzielle Nachteile hätten.
سيواجه المختلفون عن سداد نفقة الأطفال ضغوطا متزايدا في المستقبل. تقترح وزيرة الأسرة الاتحادية كارين بيرن على سبيل المثال سحب رخصة القيادة مؤقتا من الآباء المختلفين عن سداد علاوة على ذلك. ستسهل هذه الإجراءات على السلطات تحصيل مدفوعات نفقة الأطفال المتأخرة في الوقت نفسه. تخطط الحكومة الاتحادية لخفض مدفوعات نفقة الأطفال الحكومية إلى سن 16 بدلا من 18. تنتفض منظمات الرعاية الاجتماعية هذا القرار خشية أن تعاني الأسر في ولاية ساكسون-أنهالت أيضا من صعوبات مالية نتيجة لذلك.
Bei einem großen Polizeieinsatz in Stassfurt, Hecklingen und Magdeburg sind 6 Verdächtige festgenommen worden. Mehr als 150 Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen, Firmenräume, Grundstücke und Fahrzeuge. Die Ermittler werfen der Gruppe vor, gemeinsam mit großen Mengen Drogen gehandelt zu haben. Gefunden wurden unter anderem Marihuana, Ecstasy, Methamphetamin und mehrere Cannabisanlagen mit 133 Pflanzen. Außerdem stellte die Polizei Bargeld, Schmuck, illegale E-Zigaretten und verschiedene Waffen sicher. Die Ermittlungen dauern an.
ألقي القبض على 6 مشتبه بهم خلال عملية أمنية واسعة النطاق في مدن شتاتسفورت وهيكلينغن ومكديبورغ وقد فتش أكثر من 150 ضابطا شقة ومحلات تجارية وممتلكات ومركبات وبيتهم المحققون المجموعة بالاتجار بكميات كبيرة من المخدرات ومن بين المضبوطات الماريجوانا والإكستياسي والميثامفيتامين بالإضافة إلى عدة مزارع القنب تضم 133 نبتة كما صادرت الشرطة مبالغ نقدية ومجوهرات وسجائر إلكترونية في قانونية غير قانونية وأسلحة متنوعة ولا يزال التحقيق جاريا.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Am 16. Juli 2026, also gut 6 Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, war Pröbstin im Ruhestand Frau Dorothee Mücksch zu Gast im Marterhaus in Halle. Nicht nur für mich war es ein ganz besonderes Erlebnis, der 88-jährigen Theologin zuzuhören, die das kirchliche und gesellschaftliche Leben Aschers-Lebens über viele Jahre mitgeprägt hat. Die ehemalige Pfarrerin der Stephanikirche setzte sich während der Friedlichen Revolution 1989 für Dialog, Gewaltfreiheit und den demokratischen Wandel ein. Als erste Frau im Amt der Pröbstin der damaligen Kirchenprovinz Sachsen wurde sie zu einer Wegbereiterin für Frauen in kirchlichen Leitungsämtern. Das Marterhaus, eine diakonische Einrichtung für Senioren, lädt regelmäßig zu Vorträgen über gesellschaftliche, historische und politische Themen ein. Für seine Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie für interessierte Gäste. Diesmal ging es um die Frage: Konservativ, rechts, rechtsradikal, rechtsextrem, eine Standortbestimmung. Der Mitschnitt für diese Sendung erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Frau Dorothee Mücksch.
Sie sind eingeladen heute über rechts, konservativ, rechtsextrem, so in dieser Richtung nachzudenken. Das werden Sie merken. Am Anfang wollen wir uns ein Lied anhören.
Immer treu und Redlichkeit bis an dein teures Grab. Weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Dann wird die Sichelung der Flug in deiner Art so laut. Dann singest du beim Wasserflug, als wäre der Wein gereicht.
Ich habe es ja gemerkt, so manch einer hat innerlich mitgesungen. Wenn Ihnen das Lied gefällt, übt immer Treu und Redlichkeit. Wenn Sie der Meinung sind, das ist ein gutes Lied, ein schönes Lied, nicht nur melodisch, sondern auch der Text dazu, dann sind Sie konservativ. Wer also sozusagen in seinem Leben das Gefühl hat, ich will mich darum bemühen, immer rechtschaffen zu sein, ich will gerade Wege gehen, ich will nicht vom Wege abweichen, ich will mich bemühen, mit der Welt und mit Gott im Einklang zu leben. Wer ein bisschen rückwärtsgewandt ist, der ist konservativ. Ein bisschen bin ich bestimmt auch konservativ. Und ich bin davon überzeugt, die meisten, die jetzt heute hier im Saal sitzen, sind es auch. Was ist das aber eigentlich, das Konservativsein, und was ist sozusagen das Gegenteil? Und warum sagt man zu den Konservativen, sie sind Rechte? Das will ich versuchen, Ihnen ein bisschen zu erklären. Als in Frankreich die Französische Revolution ausbrach und das erste Mal es eine Art Volksversammlung gab, da hat man die Leute sortiert und alle, die für den König waren und dafür, dass sich nichts verändert, die saßen auf der rechten Seite. Und alle, die so ein bisschen mehr revolutionhaft waren und die gesagt haben, es muss aber neu sein und es muss Freiheit geben und wir müssen mitreden dürfen, die saßen auf der linken Seite. Das ist nun über 200 Jahre her, aber es ist immer noch so, dass auch im Bundestag, dass die Leute, die ein bisschen konservativer sind, auf der rechten Seite sitzen und die, die ein bisschen mehr für neuen Schwung sind oder für neue Ideen sind, die sitzen auf der linken Seite. Und dann gibt es dazu ein breites Spektrum von Leuten, die entweder sehr rechts sind, und dann gibt es noch Leute, die sehr links sind. Und das ist die Fragestellung, die uns wahrscheinlich heute am meisten beschäftigen wird. Ich will mal mit ein ganz paar knappen Sätzen sagen, was ist eigentlich links und was ist eigentlich rechts? Jetzt ganz unabhängig von dem, was wir gefühlsmäßig dazu denken. Ich sage Ihnen als erstes linke Stufen, linke Muster. Leute, die links sind, möchten gerne höhere Steuern. Nicht, weil sie gerne möchten, dass wir mehr Geld bezahlen, sondern weil sie mit den Steuern mehr Gutes tun wollen. Linke Leute sind für einen starken sozialen Staat. Das heißt dafür, dass man Geld zur Verfügung hat, um Leuten, denen es schlechter geht oder die unsere Hilfe brauchen, dass man die unterstützen kann. Linke sind für einen Mindestlohn. Linke sind für Gleichstellung aller Lebensformen. Denken Sie an die Frage nach homosexuell oder lesbisch oder queer oder wie man das heute so nennt. Linke sind offen für Einwanderung. Linke sind für kulturelle Vielfalt und linke Leute setzen sich stark für den Klimaschutz ein. Jedenfalls ist es heute in etwa so. Ich weiß, dass das ganz gefährlich ist, was ich jetzt so sage, weil es natürlich auch immer noch wieder Zwischenformen gibt, aber irgendwie muss man es ja erstmal so in den Griff bekommen. Was sind denn rechte Positionen? Rechte Leute sind für niedrige Steuern, weil sie sagen, man muss das Geld nicht ausgeben, sondern man muss es festhalten und neue Investitionen davon betreiben können. Rechte sind immer für weniger Staat, möglichst wenig reinfuschen in das, was Menschen auch alleine machen können. Rechte sind immer für Eigenverantwortung. Was du selber tun kannst, da musst du nicht darauf warten, dass andere dir das helfen. Das kannst du auch selber erreichen. Rechte sind für eine gebremste Einwanderung, würde ich mal ganz vorsichtig so sagen. Rechte sind für nationale Identität, das ist deutsch und das nicht. Rechte sind für eine starke Polizei und für innere Sicherheit. Da haben Sie schon gemerkt, wenn ich das jetzt so aufzähle, dass das sozusagen ganz schön auseinanderklaffen kann. Wenn Sie aber daran denken, was wir zurzeit haben, da haben sich die Rechten und die Linken ziemlich dicht aneinander gegliedert, weil sie jetzt ja sozusagen eine Position der Mitte vertreten, sodass man ganz schwierig erkennen kann, wer ist nun eigentlich für was. Das merkt man höchstens, wenn sie sich wieder nicht einig geworden sind. Aber in dem Moment, wo linke und rechte Positionen sehr eng aneinander rücken, werden die Außenränder immer stärker. Weil natürlich die, die jetzt sehr links sind oder die, die sehr rechts sind, das Gefühl haben, ich werde gar nicht mehr vertreten. Und das ist die Situation, knapp gesagt, die wir zurzeit haben. Die linken Ränder sind zurzeit nicht so sehr stark, Aber die Rechten ändern. Also alles das, was mit der AfD zusammenhängt. Das war sozusagen erstmal so ein Ritt, um so ein bisschen sich klarzumachen, was gibt es da eigentlich so. Und ich könnte gut verstehen, wenn jetzt der eine oder andere von Ihnen sagt, was geht es mich eigentlich an? Ich kann mich doch nur wirklich nicht immer zu bloß um irgendwelche Sachen kümmern. Das will ich auch gar nicht, das verstehe ich sowieso nicht. Und was die da in der Politik machen, davon weiß ich nichts, so, das will ich auch nicht wissen. Ich möchte Ihnen gerne ein Stück Bonhoeffer lesen, weil ich denke, er macht uns Mut, trotzdem weiter zu denken. Bonhoeffer sagt, auf der Flucht vor der öffentlichen Auseinandersetzung erreicht dieser oder jener die Freistatt einer privaten Tugendlosigkeit. Er stiehlt nicht, er mordet nicht, er bricht nicht die Ehe, er tut nach seinen Kräften Gutes, aber in seinem freiwilligen Verzicht auf Öffentlichkeit weiß er die erlaubten Grenzen, die ihn vor dem Konflikt bewahren, genau einzuhalten. So muss er sein Auge und Ohr verschließen vor dem Unrecht um sich herum. Nur auf Kosten eines Selbstbetruges kann er seine private Tatenlosigkeit vor der Befleckung durch verantwortliches Handeln in der Welt erhalten. Bei allem, was er tut, wird ihn das, was er unterlässt, nicht zur Ruhe kommen lassen. Er wird entweder an dieser Unruhe zugrunde gehen oder zum heuchlerischsten aller Pharisäer werden. Das heißt, Bonhoeffer ermahnt uns, uns nicht zurückzuziehen aus den Gedanken, die die Menschen zurzeit bewegen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe zurzeit das Gefühl, von allen Seiten werde ich bedrängt und ich höre darüber, dass Menschen mit einem Male wach geworden sind und gesagt haben, wir müssen scheinbar doch mal uns einmischen in das, was zurzeit passiert. Ich kann nicht alles so laufen lassen, wie es läuft, sondern ich muss, zumal wir im Herbst Wahlen haben, mich doch mal danach fragen, was ist eigentlich jetzt meine Einstellung und an welcher Stelle will ich mein Kreuzchen machen. Und an welcher Stelle will ich es bestimmt nicht machen? Um an dieser Stelle ein bisschen weiterzudenken, muss ich mal 5 Minuten ein bisschen Lehrerin spielen. Weil nämlich die, die so sehr weit rechts sind, das, was wir als Demokratie verstehen, nicht für so wichtig halten. Ganz im Gegenteil, ganz gerne das, was Demokratie ist, beseitigen möchten. Und darum möchte ich mit Ihnen ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich Demokratie? Demokratie fragt danach, wer hat die Macht? Einen Satz lese ich Ihnen vor von Max Weber, das ist einer der berühmtesten Sozialforscher. Er hat gesagt, Macht ist jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel worauf diese Chance beruht. Das heißt, wenn ich Macht haben möchte, werde ich auch versuchen, sie durchzusetzen. Macht ist was Schönes. Das fängt schon auf dem Schulhof an. Wer ist hier der Bestimmer, sagten wir als Kinder. Wer hat denn hier das Sagen? Wer weiß, wo es lang geht? Und jetzt nehme ich meinen Stift. Egal wie auch immer, welche Organisation es auch gibt, da sind da unten die vielen. So wie Sie und ich. Und da oben ist derjenige, der der Bestimmer ist. Wie kommt man da oben hin? Das ist immer die Frage. Wenn jemand sagt, ich setze hier den Fuß auf, ich bin der Bestimmer. Und alle anderen, die da drunter sind, haben mir zu gehorchen. Dann nennt man das entweder Monarchie. Wenn der Monarch gut ist, kann man sich zur Not noch gefallen lassen. Aber eigentlich nennt man das Diktatur. Diktatur geht immer von oben nach unten. Das ist schön, da oben zu sein. Da kann ich sogar sagen, eine rote Karte gilt in Amerika nicht. Ich kann einfach machen, was ich für richtig halte. Da das den meisten Leuten nicht gefällt, haben Diktatoren meistens einen Charme von Leuten um sich, die sie beschützen. Ich will es nicht ganz so einfach machen. Diktaturen haben auch große Vorteile. Diktaturen gehen schnell. Und es gibt auch bei uns natürlich Dinge, die diktatorisch laufen müssen. Stell dir mal vor, bei der Feuerwehr. Da wurde erst diskutiert darüber, wer denn nun das Sagen hat. Einer muss dann das Sagen haben, damit es schnell geht. Das heißt, Diktaturen oder diktatorische Bestrebungen oder Konstrukte oder Gruppierungen haben immer den Vorteil, dass sie schnell von oben nach unten gehen. Mein Mann war ja lange Superintendent zu DDR-Zeiten. Der wurde ab und an einbestellt beim Rat des Kreises, Abteilung Inneres. Und ihm wurde dann gesagt, was er seinen Untergebenen zu sagen hätte. Das müssen sie durchstellen. Durchstellen heißt von oben nach unten.
Ja, klar.
Und die waren immer ganz entsetzt, dass mein Mann dann sagen musste, es tut mir leid, ich kann nicht durchstellen. Das geht bei Kirche nicht. Aber dadurch war die Staatsmacht schnell. Wenn Sie das so ein bisschen näher mal lesen wollen, es gibt zurzeit ein Buch von Christoph Hein, das heißt Das Narrenschiff. Dieses Buch beschreibt die Menschen, die innerhalb dieses Machtapparates gelebt haben. Was wir sonst immer so lesen, ist immer von außen. Ja? Aber das ist ein Buch, was von Ihnen das beschreibt. Und wenn das Politbüro was beschlossen hatte, dann wird das gemacht. Von ganz oben bis ganz unten durch. Ich glaube, die haben alle kapiert, was ich meine. Wenn du das nicht, wie denn dann? Dann müssen wir wählen. Und dann wählen wir und wählen wir Leute in den Stadtrat. Das ist die sogenannte kommunale Ebene. Kommunale Ebene heißt die unterste Ebene, die also die Chance hat, die verschiedenen Meinungen zu hören und auch versuchen durchzusetzen. Die nächste Ebene ist die Landesebene, die wir jetzt im Herbst wählen. Den Landtag. Und dann gibt es noch die Bundesebene mit dem Bundestag und jetzt immer stärker gibt es noch Europa. Damit die da oben merken, was wir da unten wollen, das dauert manchmal lange. Das dauert manchmal so lange, dass wir das Gefühl haben, warum gehe ich eigentlich zur Wahl, es ändert sich ja doch nicht. Aber das ist ein Irrtum. Wer genau aufpasst, der merkt, dass es meistens irgendwann den Zeitpunkt gibt, wo es umgeht. In Baden-Württemberg haben wir das in der letzten Zeit erlebt. Ja? Da wurde mit einer Wahl nicht mehr Grün gewählt, obwohl alle Leute fest davon überzeugt waren. Oder in Berlin. Mit einem Mal hat Berlin eine CDU-Regierung, das kann man doch gar nicht begreifen. Ja? Das heißt, es ist schon so, dass wenn wir hier unten sagen, nein, ich gehe zur Wahl und ich sage, so gefällt mir das nicht, was ihr da oben macht, dann verändert sich auch was. Aber es ist langsam, muss man einfach auch immer wissen. Das haben Sie schon gemerkt, jetzt, das ist sozusagen die horizontale Ebene. Die Ebene, wie sozusagen Macht ausgeübt werden kann. Gibt es aber noch eine zweite Ebene? Also jetzt müssen Sie mal sich vorstellen, dass ich so ein bisschen Säulen malen kann. Also das sollen Säulen werden. Unser Staat, und in jeder Demokratie ist es so, der erfunden hat das ein Mann namens Montesquieu, der hat in der Aufklärungszeit in Frankreich gelebt, der hat gesagt, es gibt drei Institutionen und die müssen im Gleichgewicht sein, damit ein Staat funktioniert. Die erste Säule nennt man Legislative. Legis heißt das Gesetz, das heißt also, die Legislative ist die Macht, die Gesetze aufschreibt und festlegt und bestimmt. Bei uns ist es so, dass die Regierung Gesetze erarbeitet, aber nie verabschieden darf. Alle Gesetze, die sie sich überlegen, müssen erst durch den Bundestag. Das heißt, der Bundestag, die ganz oben sind, die müssen sagen, gut, einverstanden. Alle, die jetzt hier drin sind im Bundestag, mindestens die Hälfte, müssen zu diesem Gesetz Ja sagen. Sonst kann die Regierung schrampeln, was sie will, ist nicht. In Deutschland kommt nun, das ist eine Besonderheit noch dazu, dass es außerdem noch einen Bundesrat gibt. Das ist die Vertretung von den ganzen Bundesländern und die müssen auch noch Ja sagen. Und wenn der Bundestag und der Bundesrat Ja gesagt hat, dann geht das Gesetz zum Bundespräsidenten und der liest sich das auch nochmal durch. Und erst wenn der unterschrieben hat und es im Gesetz abgedruckt ist. Erst dann geht das. Das heißt, es ist eine verhältnismäßig große Sicherheit dabei. Das ist die eine Macht. Die zweite Macht ist die Exekutive, ist die ausübende Macht. Die ausübende Macht ist dazu da, dass das, was in den Gesetzen beschlossen ist, auch wirklich durchgeführt wird. Also zum Beispiel alle Behörden, die müssen die Gesetze kennen und dafür sorgen, dass es auch gemacht wird. Das kann unter Umständen ganz spannend sein. Da kann zum Beispiel der Bundestag beschlossen haben, dieses Geld wird jetzt ausgegeben für Fahrradwege. Und die Exekutive hat das Gefühl, wir brauchen eigentlich viel dringender neue Schienen für Züge. Ja? Wenn sie es machen und es kommt raus, schon wies. Ja? Aber meistens ist es so, dass die Exekutive daran gebunden ist, das zu tun, was die Legislative sagt. Aber durchsetzen müssen sie schon. Dafür sorgen, dass es durchgesetzt wird, dass es gemacht wird. Und dann gibt es noch die Judikative, das ist die richterliche Gewalt. Das heißt, die Richter sind dazu da, dass wer sich nicht daran hält, auch bestraft wird. Oder es zumindest mal zum Gericht kommt und man darüber nachdenkt. Der Staatsanwalt gehört zur Exekutive, aber der Richter ist Judikative. Das ist schon mal ganz wichtig, das zu unterscheiden. Denn der Staatsanwalt, der poolt so lange, bis er rausgekriegt hat, was da wohl passiert ist. Aber die Richter müssen es dann entscheiden. Und weil man nach dem Zweiten Weltkrieg in der neu entstandenen Bundesrepublik so schlechte Erfahrungen in der Nazizeit gemacht hat, hat man dann noch ein extra Gericht, das Bundesverfassungsgericht, eingerichtet, die also sozusagen die alleroberste juristische Behörde sind, die also über allen anderen drüber stehen. Das haben wir in der letzten Zeit öfter gemerkt, ist ganz gut, dass es das gibt. Das hört sich alles sehr schön an, so eigentlich müsste man jetzt ja einen großen Tempel drüber bauen, ja? Denn auch unser Staat ruht auf diese Säulen. Man weiß inzwischen, dass es noch eine vierte Macht gibt. Das haben wir nicht so sehr gerne, aber es ist so. Das ist nämlich die Journalie, wie man sagt, also die Presse, die Medien, die öffentliche, was man so im Fernsehen sieht, ja, und was man in der Zeitung liest. Die selber sagen natürlich, wir sind dazu da, zu kontrollieren, ob nicht irgendwo geschummelt wird. Da gibt es ja so moderne Worte, ja. Investigativjournalismus, das heißt so aufdeckender Journalismus. Ja. Aber wenn Sie selber die Zeitung aufschlagen, man liest als erstes mal die Seite, wovon von Handel die Rede ist, ja, da kann nicht so schrecklich viel Schlimmes drin stehen. Aber es kann schon so sein, dass die Medien ziemlich viel Macht haben, hauptsächlich das Fernsehen. Und wenn jetzt jemand, und dafür war ja unser Ausgangspunkt, wenn jemand versucht, an die Macht zu kommen und sich nicht an diese Dinge da hält, die wir da beschrieben haben, dann versucht er, die Medien zu gewinnen. Oder sogar vielleicht die Zeitung zu kaufen oder so. In Italien ist das lange so gewesen. Dann fängt es an gefährlich. Da muss man ein bisschen drauf achten.
Das war sozusagen erstmal nötig, um zu kapieren, was passiert eigentlich regierungsmäßig oder politisch in unserem Land.
Und wenn wir dann davon hören, dass es Menschen gibt oder Parteien gibt, die Demokratie nicht wollen und das auch selber so sagen, dann heißt das, sie rütteln an diesem Gebäude. Und wenn man anfängt daran zu rütteln und wenn man eine oder zwei dieser Säulen wegnimmt, dann entsteht ganz automatisch so etwas wie totalitärer Staat. Denn dann sind mit einer Male irgendwelche bestimmten Leute zuständig dafür, was gemacht wird. Das, was ich Ihnen versucht habe aufzumalen, sich immer gegenseitig kontrolliert und gegenseitig aufpasst, dass man nicht über die Stränge schlägt oder dass nicht Dinge passieren, die eigentlich nicht gewollt sind. Das heißt, wenn Sie jetzt in Vorbereitung der Wahlen, die ja vor uns stehen, mal solche Wahlprogramme sich angucken und Sie merken dann, da wird Demokratie beiseite geschoben. Da wird hier und da ein bisschen daran genagt. Und sei es erstmal bloß ein bisschen, dann ist Achtung, ganz große Achtung. Denn wenn dieses Gebäude zusammenfällt, dann ist Holland in Not. Ich sage es nicht so gerne, aber in Amerika ist zurzeit Holland in Not. Man kann nur darauf hoffen, dass sozusagen die Parteien mit dem Zwei-Parteien-System, dass die sich auch noch wieder berappeln. Ja. Aber wir hier jetzt in unserem schönen Deutschland und in unserem Ostdeutschland schon mal ganz, sind eigentlich nur aufgerufen, aufzupassen und zu gucken, versucht jemand die Demokratie kaputt zu machen. Und das fängt mit ganz kleinen Dingen an. Wir haben nämlich so etwas wie ein Grundgesetz. Und außerdem haben wir noch so etwas wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und da wird erklärt, was für das Zusammenleben der Menschen, abgesehen von diesen politischen Institutionen, sondern die menschliche Seite, was daran richtig ist und was zu erhalten ist. Was sagen diese Menschenrechte oder was sagt das Grundgesetz darüber aus, wie wir in diesem Staat leben wollen und worauf wir achten wollen? Und wer mal in dieses Heft hineingeguckt hat, dass die Diakonie hier bei uns im
Sachsen-Anhalt herausgegeben hat, die versuchen das zu beschreiben, dass das, was das Grundgesetz beschreibt über die Gleichheit der Menschen, wie das dann in praktische Münze umgemünzt wird. Dass sozusagen in Krankenhäusern alle Menschen genauso behandelt werden und alle das gleiche Recht haben, das Kind in den Kindergarten zu schicken. Und dass es nicht danach geht, was für eine Hautfarbe ich habe oder was für eine Religion ich habe oder was ich überhaupt sonst denke über das Leben der Menschen, dass wir zunächst erstmal alle genauso behandeln müssen. Und das ist der Punkt, wo wir zurzeit aufpassen müssen. Wenn es zum Beispiel heißt, wer deutsch ist, wird ein bisschen besser behandelt. In dem Wahlprogramm der AfD steht, dass Menschen, die eine deutsche Herkunft haben, Kinder, einen besonderen Pass bekommen, mit dem sie billiger in irgendwelche Museen und Theater und so etwas gehen können. Das sträuben sich einem noch die Haare. Nur weil ich nachweisen kann, dass ich deutsch bin, kann ich es ein bisschen besser haben oder weniger Geld ausgeben. Das heißt, da fängt es an, so ganz sachte, zu sagen, es gibt gute Menschen und es gibt weniger gute Menschen. Und wenn du so aus Afghanistan kommst oder aus Syrien oder was weiß ich nicht, kannst du auch wieder gehen. Wir brauchen dich nicht. Das Dumme daran ist, dass es ja vollkommen unrealistisch ist. Sowas nennt man Populismus. Das heißt, dass man Dinge beschreibt, die gar nicht durchführbar sind, weil wir gar nicht ohne die leben können noch. Brauchen Sie doch bloß hier in unserem Haus hier umzugucken, wer hier alles als Pflegerin oder Pfleger tätig ist. Stellen Sie sich mal vor, die gäbe es nicht mehr. Dann würde es aber ganz schön schlecht aussehen. Das heißt, durch solche populistischen Sätze und Ansichten werden Menschen eingefangen und raffinierterweise immer die Menschen, die das Gefühl haben, es geht ihnen schlechter als den anderen. Aus lauter Angst, ich werde selber nicht satt. Aus lauter Angst, ich komme zu kurz. In dem Moment, wo ich so denke, falle ich auf solche populistischen Sätze rein. Ich würde noch viele andere Punkte aufzählen können jetzt. Populistisch ist zum Beispiel, dass alle Kinder über 2000 Euro bekommen, schon wenn sie schon geboren sind, ja. Und überhaupt lauter finanzielle Ausgaben werden da gemacht, aber nirgendwo steht, wo das Geld eigentlich dafür herkommen soll. Die Schwierigkeit ist, man kriegt solche Leute nicht selber vor die Flinte. Versuchen Sie mal im Internet nachzugucken, so einen Abgeordneten, dass Sie sich mal mit dem unterhalten können. Geht gar nicht. Da steht keine Telefonnummer dabei. Ob Sie selber Angst haben, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls kann man höchstens selber das Wahlprogramm lesen und da reicht es einem schon hin. Zu dem, was ich jetzt versucht habe, zu dem, wie gleich Menschen sind, was ja auch unserem christlichen Weltbild entspricht, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. In diese Rubrik gehört auch die Frage mit dem Antisemitismus, wo man immer sich fragt, die paar Juden, die wir hier haben, da muss man doch nicht dagegen sein, ja? Aber das sind Uraltmuster. Das Wort Antisemitismus gibt es erst seit 1880. Vorher war es immer Antijudaismus, ja? Und wenn man jetzt Antisemitismus sagt, das hört sich natürlich sehr viel freundlicher an, als zu sagen, ich bin gegen die Juden. Aber das ist so ein Einfallstor, der Antisemitismus, an dem ich so festmachen kann, dass ich doch noch ein bisschen besser bin als die anderen. Ich wollte Ihnen gerne was vorlesen, und zwar ist das von Karl Zuckmayer. Da gibt es einen General, das Teufelsgeneral heißt der. Der hat den Namen Harras, ein Mann, der laut polternd unter Umständen den Mut hat, die Dinge zu nennen, wie sie der Wahrheit entsprechen. Aber er war sehr tüchtig und konnte also bei Hitler zunächst vorankommen. Und der Karl Zuckmayer beschreibt eine Situation, wo einer seiner Adjutanten, ein junger Offizier, traurig vor ihm steht. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Sie sind ein schwieriger Junge, sagt der General. Mit Ihnen kann man nur Fraktur reden. Als dann, was ist mit der kleinen Bohrung? Seid ihr ernstlich verkracht oder ist es nur eine Kiste? Und jetzt versucht der junge Offizier zu antworten, es ist aus, Herr General. Fräulein von Bohrung hat die Verlobung gelöst. Das heißt, wir waren noch nicht offiziell verlobt, aber der Herr Präsident war damit einverstanden. So, sagt der General. Und warum denn? Wegen einer Unklarheit in meinem Stammbaum, Herr General. Meine Familie kommt nämlich vom Rhein. Mein Vater und Großvater waren Linienoffiziere. Es besteht kein Verdacht einer jüdischen Blutmischung. Aber einer meiner Urgroßmütter scheint vom Ausland gekommen zu sein.
Sie ist unbestimmbar. Die Papiere sind einfach nicht aufzufinden. So, daran liegt's. Da läuft so ein armer Junge mit einer unbestimmten Urgroßmutter herum. Und in aufsteigender Wut sagt er, na, und was wissen Sie denn über die Seitensprünge der Frau Urgroßmutter? Die hat doch sicher keinen Arier-Nachweis verlangt, oder? Sind Sie womöglich ein Abkömmling von jenem Kreuzritter Hartmann, der in Jerusalem in einer Weinfirma eingeheiratet hat? Der junge Offizier, so weit greift die Rassenforschung nicht zurück, Herr General. Muss sie, wenn schon, denn schon. Denken Sie doch, was kann da nicht alles vorgekommen sein in einer alten Familie vom Rhein? Noch dazu vom Rhein, von der großen Völkermühle. Und jetzt stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor, seit Christus vielleicht. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, der hat einem kleinen blonden Mädchen das Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Das war ein ernster Mensch, der noch vor der Heirat ein Christ geworden ist. Und er hat die katholische Haustradition begründet. Und dann kam ein griechischer Arzt dazu, der ein keltischer Legionär war und ein Graubündner und ein Landsknecht, ein schwedischer Ritter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flößer, ein wandernder Müllerbursche vom Elsass, ein dicker Schiffer von Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Das hat alles hier am Rhein gelebt und gerauft und gesoffen und hat Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kommt auch daher. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald. Und ach, schau dich doch um und schau im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen. Damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenbringen. Vom Rhein, das heißt vom Abendland, das ist natürlicher Adel. Das ist wahre Rasse. Seien Sie ein bisschen stolz darauf, Hartmann. Und hängen Sie die Papiere Ihrer Urgroßmutter in den Abtritt. Fräulein Marmoring ihrerseits hat den Nachweis über 4 Generationen. Das genügt zur Eheschließungslizenz mit Waffen-SS und jeder Parteikarriere. Darunter will sie es nicht machen. Sie hat Ehrgeiz, sie möchte nicht in der zweiten Linie stehen. Und der General mit rotem Gesicht. Denn seien Sie doch froh, dass Sie diese Schnäpfe losgeworden sind. Und lassen Sie den Kopf nicht hängen, wegen so einer Gans. Das, was der Zugmeier hier beschreibt, ist genau das, was unser Deutschland jetzt ausmacht. Dass wir nämlich alle Mischbevölkerung sind. Oder wissen Sie, was alles in Ihren Adern so drin ist? Wir haben hier in Halle ein ganz wunderbares Museum. Das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Ich bin in der letzten Zeit ganz oft da gewesen. Da können Sie nämlich beobachten, wie durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hin aus verschiedensten Teilen Europas und Vorderasiens Menschen hier eingewandert sind. Und dann kann man das entscheiden dadurch, was für verschiedene Tonkrüge oder so sie haben. An die verschiedenen Muster, da weiß man, aha, da ist wieder ein neuer Volksstamm dazugekommen. Sie haben ein anderes Muster in ihre Tonwaren gemacht. Und das geht durch Jahrtausende hin, dass ganz verschiedene Menschen hier bei uns im mitteldeutschen Raum zusammenkommen. Und dann gibt es noch ein Extrazimmer, das heißt die Erfindung der Germanen. Denn Germanen in dem Sinne hat es überhaupt nie gegeben. Nur die Römer, die mussten ja all diese verschiedenen Völkerschaften, die es hier so gab, die Kelten und die Slawen und die Langobarden und die, was weiß ich nicht, was rein ist, die mussten sie ja irgendwie benennen können. Und sie nannten alle, die auf der anderen Seite des Rheins liegen, nannten sie eben Germanen. Das merken wir doch bis heute, dass ein Bayern nicht dasselbe ist wie ein aus Schleswig-Holstein. Das heißt, schon wir hier sind doch ganz, ganz verschieden. Man kann heutzutage sogar, so wie so ein bisschen Blut aus dem Ohr, feststellen lassen, was für Gene man so in sich hat.
Also ich habe da keine Lust dazu, wer weiß, was da rauskommt. Aber wir sind doch alle Mischbevölkerung. Und ich weiß ja nicht, wie viele von Ihnen auch jüdisches Blut in sich haben. Also, das ist sowas von widersinnig, dieser Antisemitismus. Vollkommen unlogisch. Aber irgendjemand muss doch schuld sein, wenn es mir schlecht geht. Und auf die Art und Weise fängt man heutzutage Menschen ein. Und das ist schlimm, dass das so ist. Was soll ich noch sagen? Wählen Sie richtig. Wenn ich es noch konkreter sagen soll, 14 Tage, 3 Wochen vor der Wahl, gucken Sie mal die Prognosen an. Und wenn Sie merken, da gibt es Parteien, die kommen bestimmt nicht rein in den Landtag, dann wählen Sie sie bitte auch nicht, denn dann ist das eine verlorene Stimme. Wählen Sie links oder rechts, das ist mir egal, CDU oder SPD oder Grüne oder sonst was, aber wählen Sie eine Partei, von der Sie wissen, Ihre Stimme kommt auch wirklich an. Denn jetzt zählt nämlich jeder, damit die AfD nicht die stärkste Macht wird. Jetzt habe ich genug Parteipolitik gemacht. Und wir hören das noch ein Lied an. Ein schönes Lied. Wenn es um Sie herum Menschen gibt, die im Dunkeln sind, macht nicht. Wir können das nämlich, weil wir Christenmenschen sind. Schönen Tag heute noch.
Sie hörten einen Beitrag zum Thema konservativ, rechts, rechtsradikal, rechtsextrem. Gesprochen von Dorothee Mücksch, Pröbstin im Ruhestand. Aufgenommen am 16. Juli 2026. Von Otte Christina Scholz für Radio HBW.